wunderschön, schönes Willkommen zu einer weiteren Folge Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen und mit Sina Kürz mir gegenüber.
Mit Sina Kürz, genau. Bon dia heißt es, glaube ich.
Ja, ihr hört schon. Wir sind international unterwegs. Ich bin gerade aus Kuba zurückgekommen und Sina ist noch im Urlaub. Wo spricht man die Sprache, die du gerade gesprochen hast?
Ich hoffe, es war richtig in Portugal.
Ja, was, ich glaube, es war richtig.
Ich habe noch nie Portugiesisch irgendwie gehört und das klingt für mich halt die ganze Zeit holländisch. Hattest du das auch? Es klingt wie,
also,
holländisch.
Für mich klingt es wie sehr vernuscheltes Holländisch. Ja, stimmt. So Spanisch mit holländischem Einschlag.
Wir waren in so einem Ort, der heißt Algesur. Algesur ist irgendwie so sehr holländisch. Ich finde es irgendwie ganz witzig. Vielleicht ist das wie Deutsche und links ist ja dann Niederlande und hier in Spanien. Für die Spanier ist es dann genauso. Ne? Links ist Portugal und das klingt irgendwie alles sehr süß.
So, mit Geografie beschäftigen wir uns einmal anders nochmal. Aber was wir festhalten können, Urlaub macht auf jeden Fall sehr glücklich. Und ich habe diese Woche eine Studie dazu, dass unendlich Geld vielleicht auch doch unendlich glücklich macht.
Das würde mich sehr traurig machen. Ja. Unglücklich würde mich das machen.
Was uns auf der anderen Seite sehr glücklich gemacht hat, ist Post von euch.
Ja,
Nina.
Sehr, sehr süß. Wir haben eine Nachricht bekommen von Nina und wollen ganz, ganz liebe Grüße an Nina rausgeben, die sehr gerne Fakt abhört, wie sie schreibt, auf dem Weg zur Schule. Ist natürlich super, dann ist man schon mit dem wichtigsten Wissen für den Tag auf jeden Fall ausgestattet. Und sie wollte uns einfach mal grüßen und ich finde es total toll. Sie mag vor allem gerne Weltallthemen und wir sind ja nicht nur zu zweit, wir sind ja eigentlich zu viert. Charlotte ist normalerweise dabei und auch der Kronenprinz der Gleichungen, den sollten wir von Nina auch nochmal grüßen. Das ist
Eneas.
Vielleicht hört er uns gerade auch zu.
Wenn ihr auch was loswerden wollt, schreibt uns gerne per E-Mail faktab@swr.de oder sonst erreicht ihr uns natürlich auch auf Instagram und per WhatsApp. Die Nummer steht in den Shownotes. Genau, aber Sina, wenn wir schon bei Weltraumthemen sind, du hast doch bestimmt wieder was aus dem Weltraum dabei.
Ja, es gibt ja immer irgendwelche lustigen News irgendwie aus dem Weltall. Ich kann auf jeden Fall komplett empfehlen, was gerade auf der ISS wieder los ist. Da stecken nämlich zwei AstronautInnen fest. Das finde ich immer sehr, sehr nett. Genau. Es ist so, dass die ISS ja von bestimmten Firmen Raketen bekommt, um ins All zu kommen. Und die bekannteste ist ja SpaceX. Ne? Jetzt gibt es eine andere Firma, die auch gerne Raketen bauen möchte und damit AstronautInnen ins Weltall zur ISS bringen möchte. Und das ist Boeing. Boeing, die wir alle von, vom Flugzeug kennen. Ja, und dieses neue Boeing-Konstrukt, Starliner genannt, ist am 5. Juni gestartet und sollte Sunita Williams und Butch Wilmore für 8 Tage auf die ISS bringen. Und jetzt sind es leider schon 2 Monate, weil man irgendwie sich nicht ganz sicher ist, ob die Starliner wieder zurückkommen kann, so sicher, wie sie auch hochgeflogen ist. Und das ist gerade, andere stecken in der DB fest. AstronautInnen stecken dann halt mal auf der Raumstation fest, weil der Zug nicht kommt.
Okay, aber ich habe so viele Fragen. Ich meine, ist die ISS so notfallmäßig darauf ausgelegt, dass sie einfach noch zusätzliche Leute für einen längeren Zeitraum auch...
Ja, das geht. Also das kriegen die hin. Sonst hätten die wahrscheinlich schon runtergeschickt. Boeing versichert auch und die NASA versichert auch, dass es jetzt nicht irgendwie ein Riesenproblem ist. Es gibt immer einen Plan B und es gibt auch schon einen Plan B, wenn jetzt irgendwie es doch knapp werden könnte. Oder also es geht nicht darum, dass es knapp werden könnte mit Ressourcen oder irgendwie sowas, sondern wenn man die einfach zurückbringen möchte, dann gibt es da Möglichkeiten. und darauf sind die auch vorbereitet. Also es gibt immer einen Plan B. Also die wussten, okay, wenn das mit Starliner nicht zurück funktioniert, dann können die auf der ISS bleiben, dann gibt es genug Ressourcen, es gibt genug Platz da oben und dann ist das alles auch kein Problem. Bis man sich halt ganz sicher sein kann, dass der Zug, der das Ganze wieder runterbringt, auch nicht auf halber Strecke stehen bleibt oder explodiert.
Ja, okay, aber also so Sommerurlaub, Cluburlaub wurde jetzt dann nichts. Ne?
Das
finde
ich auch
Pläne
so witzig,
sind gecancelt.
Ja. Stell dir das echt mal vor, du denkst so, ja geil, ich fliege jetzt 8 Tage ins Weltall und dann musst du irgendwann feststellen, dass du den Winterurlaub canceln kannst, weil du einfach auf der Raumstation feststeckst. Ich dachte auch so, ich frage mich auch, ob die das geil finden oder ob die das, ob die super genervt sind, weil die jetzt alle ihre Termine canceln müssen. Aber anscheinend finden sie es beide sehr, sehr geil und auf der ISS oben finden es auch alle ganz super, weil die haben jetzt einfach 2 extra Arbeitskräfte. Die sind da die ganze Zeit am Mitarbeiten, sind richtig happy und haben jetzt zum Beispiel auch, als die Olympischen Spiele waren, in einem Video mitgemacht, was die oben auf der ISS aufgenommen haben, wo die verschiedenen Sportarten in Schwerelosigkeit getestet haben. Ich pack's euch in die Shownotes. Es ist super süß, wie die versuchen dann Weitwurf oder ich weiß nicht, was das Eis sein sollte, Synchronschwimmen, keine Ahnung, alles versucht haben, mit Schwerelosigkeit nachzustellen. Sehr, sehr süß. Also die freuen sich wohl sehr. Die sind sehr gerne da oben.
Okay, aber nochmal zurück zu dieser Rakete. Was ist denn genau das Problem?
Also das Problem ist, dass anscheinend irgendwas mit den Triebwerken nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also es ist so ein Multitriebwerksystem und dass irgendein Problem, irgendwie ein Leck im Antriebssystem oder irgendwie sowas, die haben noch nicht so richtig kapiert, warum die Triebwerke nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten.
Auch nach 2 Monaten nicht?
Nee, immer noch nicht. Also ich glaube, als Ingenieur hast du auch gerade sehr schlechte Nächte, schlaflose Nächte, weil das ist ja echt stressig, wenn du denkst, okay, die sind jetzt schon über 2 Monate da oben und sollten eigentlich nach 8 Tagen zurück. Unangenehm. Aber ja, jetzt ist es halt so und jetzt versuchen sie es eben zu lösen. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Es ist so ein bisschen schade, weil Boeing jetzt die ganze Zeit irgendwie als Loser des Jahres dargestellt wird. Aber ich meine,
nicht auch Probleme mit den Flugzeugen oder war das Airbus?
Ja, da war was, stimmt. Auch immer mal wieder.
Naja.
Ja, aber was soll man halt machen? Ne? Also ich meine, jetzt mit den Flugzeugen ist vielleicht eine andere Nummer, aber die NASA möchte ja eben, dass auch solche Firmen sie unterstützen, ne? mit Raketen. Ne? Wir haben ja bis jetzt nur SpaceX und wir haben die russische Sojus und es ist ja irgendwie ganz sinnvoll, wenn die NASA da so ein bisschen mehr Auswahl hat, sage ich mal. Ne? Und bei SpaceX war es ja damals genauso. Ne? Also die haben ja auch ihren ersten Starttermin, der musste ja auch irgendwie jahrelang immer verschoben werden. Dann ist da irgendwie was kaputt gegangen, da hat was nicht funktioniert und so weiter. Also es braucht einfach und um es eben so sicher wie möglich zu haben, wartet man dann lieber und versucht irgendwie alle Probleme zu lösen. Also die machen eigentlich alles richtig. Es ist halt immer nur so ein bisschen schade. Ne? Und das Problem ist, wenn sie es jetzt nicht machen und sagen, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder sie fliegen mit der Starliner, entweder die Starliner fliegt ohne die beiden zurück, also ohne Sunita und ohne Butch, fliegt die einfach zurück, unbemannt und landet. Und dann kommt eine SpaceX Crew Dragon Rakete, die ja nun mal schon sehr gut funktioniert, das wissen wir ja schon, die fliegt ja die ganze Zeit und holt die beiden dann ab. Da werden dann einfach 2 Astronauten reingepackt, da passen 4 Leute rein. 2 werden reingepackt, fliegen hoch und holen die anderen beiden ab, so, dass sie dann wieder nach Hause kommen. Auch ein geiler Job, wenn du mal kurz deine Freunde im Taxi oben abholst. Das wird aber wahrscheinlich erst im Februar passieren, nächstes Jahr.
Ja. Also Winterurlaub wirklich gecancelt?
Dann ist der Winterurlaub wirklich gecancelt, ja. Ja, oder sie kriegen es halt gelöst und dann fliegen sie mit der Starliner wieder runter. Aber ja, beides wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern und genau, die haben da oben genug zu tun. Es gibt immer eine Space-Toilette, die gerade nicht gut funktioniert, die man reparieren muss. Also das, die freuen sich, die haben Spaß da oben.
Sina, was verdient man denn eigentlich so als Astronautin?
Boah, da gibt es immer so unterschiedliche Quellen für, aber es ist einfach eine, also bei der ESA ist ja alles nach Tarif bezahlt, meine ich. Oder zumindest Matthias Maurer weiß ich noch, dass er nach Tarif bezahlt wird und ist einfach relativ hochgestuft. Ne? Aber der kriegt jetzt nicht irgendwie so ein Gehalt wie, weiß ich nicht, Timothy, wie heißt der Typ? Ein krasser Schauspieler.
Chalamet?
Vielen Dank, ja.
Bist du denn jetzt auf den gekommen?
Keine Ahnung.
Anyways.
Ich wollte erst Johnny Depp sagen, oder wissen alle, wie alt ich bin.
Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich habe was gelesen, wo ich diese Woche gestutzt habe, dass unendlich Geld vielleicht doch unendlich glücklich macht. Bisher war ja irgendwie so Studienkonsens, dass man zwar bis zu einem gewissen Grad so Glück kaufen kann, aber irgendwann langt es dann halt und es wird nicht unbedingt besser, wenn man mehr hat, weil wenn alle Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann kann man sich noch was zusätzlich gönnen und langt es auch irgendwie.
Genau, eine Yacht und macht glücklich, aber eine noch größere Yacht macht nicht glücklicher.
Angeblich, aber wir können ja einmal so zusammenfassen, was eigentlich gerade so Status quo war, also auch für mich. Und zwar gibt es ja sogar Nobelpreisträger, die sich damit beschäftigt haben. Daniel Kahneman und Angus Deaton, die haben 2010 gezeigt, dass in wohlhabenden Ländern Menschen nicht glücklicher werden, wenn ihr Einkommen massiv ansteigt. Also wenn sie schon ein Jahreseinkommen von 60.000 bis 90.000 Dollar haben. Und auch so, was wir in der Popkultur kennen, das ist ja genau das Gleiche. Geld macht dich am Ende nicht glücklich. Weißt du, so A Christmas Carol ist ja ein Beispiel oder Aladdin oder keine Ahnung, alles, was Buddha erzählt. Ne? Aber jetzt, diese Studie will festgestellt haben, ich sag mal Studie in Anführungsstrichen, weil sie noch nicht peer-reviewed ist, dass es doch immer schöner und besser wird, je reicher man ist. Also man muss nicht nur wohlhabend sein und auch nicht nur steinreich, sondern scheißereich. Und dann geht's einem auch, dann scheint einem die Sonne aus dem Hintern. Das Ganze ist Forschung von dem Glücksforscher Matthew Killingsworth. Und wenn man sich Matthew Killingsworth anguckt, finde ich eigentlich super spannend, weil der hat sich auch schon mit diesen Nobelpreisträgern da unterhalten, weil die ja so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen haben. Die einen sagen, es gibt irgendwie ein Plateau bei 60.000 bis 90.000, er sagt, es geht unendlich weiter. Und die haben alle zusammen nochmal die Daten auch angeguckt vor einer Weile. Und dann haben sie gemerkt, ja, stimmt, so ein bisschen höher ist das Ganze schon, aber also bei 500.000, da ist dann wirklich Sense. Also da ist dann wirklich mal. Also 500.000, da ist ein Plateau erreicht. Danach gab es nur noch Ausnahmen von Menschen, die wohlhabend, aber einfach unglückliche Menschen sind, die einfach nicht glücklicher werden durch mehr Geld. Jetzt hat aber der Herr Killingsworth noch was draufgesetzt, weil er gemeint, naja, also halbe Million, eine Sache. Aber wie geht's denn denen, die so wirklich massiv, brutal reich sind? Also die irgendwie so einen Wert von 3 bis 8 Millionen Dollar auf ihrem Konto haben. Und das hat er sich nochmal genauer angeguckt. Und da wiederum hat er herausgefunden, der Unterschied im Glücklichsein zwischen sehr Reichen, die 500.000 haben, und Steinreichen, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, welche Superlative ich noch nehmen soll, mit diesen mindestens 3 Millionen auf dem Dollar, auf dem Konto, ist 3-mal so groß, der Unterschied in der Glücksskala, wie zwischen Menschen, die wenig verdienen und mittelviel verdienen. Also da oben scheint es noch in ungeahnte Welten hochzugehen im Glücklichsein. Ich finde das jetzt, also natürlich, ne, nicht peer-reviewed, methodisch fraglich, aber interessante Erkenntnis.
Hey, ich habe aber gar nicht verstanden, wie wurde das? Also es wurden Leute befragt? Oder?
Genau, also es gibt Online-Befragungen, also es ist schon eine massive Menschenanzahl, die da auch befragt wurde in ihrer Glücklichkeit. Das ist auch methodisch soweit fein, denke ich mal, dieser Fragebogen, soweit ich das sehe. Aber ja, es sind natürlich subjektive Einschätzungen. Du kannst ja Glück, also es wurde jetzt nicht der Dopaminspiegel gemessen.
Wenn, gucken Sie auf Ihr Konto und dann wird irgendwo der Dopaminspiegel gemessen, genau.
Oder irgendwie eine Hirnströmung, ja. Aber so, wir machen uns ja allgemein schon, machst du dir Gedanken über das Glücklichsein?
Ja, natürlich. Ich glaube, alle Menschen machen sich das, oder? Außer die Reichen anscheinend.
Außer die Reichen, die sind es einfach.
Die sind es einfach.
Weil dazu auch was dazu passt aus dieser Woche, wenn man sich zu viele Gedanken macht, ob man gerade happy und glücklich ist und es ständig monitort und bewertet, verfehlt man das Ziel. Dieses ständige sich darum sorgen und monitoren und bewerten wiederum macht unglücklich.
Ja, denke auch. Also ich glaube, der große Punkt in der heutigen Welt, wenn ich jetzt an Glücklichsein denke, ist immer der Vergleich mit anderen, den wir ja permanent haben durch Social Media. Ja. Aber wenn du in der früheren Zeit jemanden, einfach nur deinen Nachbar gesehen hast und gesehen hast, der hat eine kleinere Wiese, einen kleineren Rasen als ich, dann warst du schon wahrscheinlich der Glücklichste in der Nachbarschaft. So, ne? Das hat ja, glaube ich, immer ein bisschen was mit Vergleich zu tun.
Ja, voll. Das stimmt. Ja, also das war jetzt, was ich jetzt am Ende noch gesagt habe, nur mit dem, das Glück ist, wenn man es zu sehr beobachtet, geht es irgendwie auch weg. Das ist Forschung von der New York University, University of Toronto und von Berkeley. Die haben das sich wirklich genau angeguckt. Ne? Was ist diese Meta-Emotion, die bei Glück noch mitschwingt? Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, kennst du das aus der Soziologie, dieser Hawthorne-Effekt? Ich kann es nicht richtig gut aussprechen.
Ja, doch, warte, was war das denn nochmal?
Dass Menschen sich verändern, wenn man sie beobachtet. Also, dass sich ihr Verhalten beobachtet. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, dass das Glück auch scheu ist. Wenn man zu sehr drauf guckt und es zu sehr bewerten will, dann läuft es auch weg. Ich finde, das ist eine süße Vorstellung. Das gefällt mir zu dieser Studie diese Woche.
Okay, Julia, also Dolce & Gabbana hat ein Parfüm rausgebracht für Hunde. Wir müssen jetzt darüber reden.
Auf jeden Fall, weil Hundenasen, das sind ja, also die funktionieren ja anders.
Die funktionieren, ich weiß gar nicht, doch teilweise auch ein bisschen anders. Ich habe echt weirden Kram gelesen über Hundenasen in den letzten Tagen. Aber ja, Parfüm und Hunde weiß ich auch nicht. Also, Domenico Dolce, ja, hat einen Hund.
Ja.
Das ist irgendwie so ein hellbrauner, karamellfarbener Pudel oder Zwergpudel oder so. Also ist relativ klein und süß, ne? Und sehr schön gebürstet und sehr schön gepflegt. Der heißt Fefe. Und Domenico liebt seinen Hund. Er liebt ihn natürlich abgöttisch. Und was möchte man dann? Man möchte nur das Beste für seinen Hund. So wird es zumindest verkauft. Ne? Und was würde dem Hund mehr gefallen, als ein tolles 100 Dollar teures Parfüm übrigens zu haben, was nach ihm benannt wurde. Also das Parfüm heißt Fefe. Und für mich passt es wieder total in diese Zielgruppe von HundebesitzerInnen, die einfach nicht mehr die Grenze erkennen können zwischen was Menschen mögen und was Hunde mögen. Dieser Duft hat Noten von Ylang Ylang, Moschus und Sandelholz. Klingt sehr gut riechend. Genau, und ist für Hunde wohl auch sehr, sehr gut geeignet. Das sagen sie in der Werbung, weil es ist alkoholfrei. Ne? Also viele Parfüms enthalten ja Alkohol, das tut dieses natürlich nicht. Es ist certified von der Safe Pet Cosmetics. Das ist irgendwie so eine Organisation, die im Zusammenhang...
Wo man sich ein Label kaufen kann.
Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Also ich habe auch noch nicht mehr darüber gefunden, aber das ist extra so eine Organisation, die mit dem Veterinär-Part von der University of Bologna irgendwie zusammenarbeitet. Also sie gucken sich tatsächlich kosmetische Produkte für Tiere an und bewerten die dann. Ich meine, es gibt ja auch Hundeshampoo oder so, keine Ahnung. Ne? Wenn du deinen Hund zum Hundefriseur bringst, keine Ahnung, da passieren ja einige Dinge. Aber ich habe auch kein anderes kosmetisches Produkt gefunden, was die jetzt noch sich angeschaut haben. Egal. Sie haben gesagt, ist zertifiziert, ist völlig in Ordnung für Hunde. Es gibt natürlich trotzdem Protest von einigen TierärztInnen, dass es natürlich keine gute Idee ist, seinen Hund mit irgendeinem Parfüm einzusprühen. Und ja, du hast ja schon gesagt, wir wissen warum, weil der Geruchssinn von Hunden einfach 100.000 Mal schärfer ist als von Menschen. Sie einfach viel mehr Geruchsrezeptoren haben und die Nase für die natürlich ein viel wichtigerer Sinn ist, als jetzt im Vergleich zu uns. So. Wir hatten auch mal in irgendeiner Folge oder auch schon mehrmals in einer Folge über Hunde gesprochen, die Tumorzellen in Blutplasma oder in Blutserum rausschnuppern können. Ne? Da gab es irgendwie, packen wir euch nochmal in die Shownotes die Folge damals. Da ging es auch einmal um Coronavirus, dass auch Beagle zum Beispiel dieses Virus auch erkennen können. Ne? Einfach am Atem, einfach weil das Geruchsorgan einfach so viel stärker ist. So, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Tier, was mit so einem Riechorgan ausgestattet ist, ne? Und ich sprühe das mit so einem Parfüm ein und ich rieche das dann schon, das Parfüm. Obwohl ich ja noch einen Meter von dem Hund entfernt bin. Ne? Wie muss sich das da bitte für den Hund irgendwie vorkommen? Also
ich weiß nicht, ob das gut ist. Vor allem, weil Hunde ja auch oft wochenlang, also so Mantrainer, die können ja noch wirklich viele, viele Tage danach so eine ganz leichte Spur eines Menschen aufnehmen. Wir kennen das ja, wenn irgendwie Tante Elise mit ihrer Duftwolke schwerem Chanel Nummer 5 durch den Raum läuft und man das dann noch so ein paar Minuten später mitkriegt. Aber was ist das dann für eine massive Geruchsbelästigung für einen Hund?
Die so ihr Chanel sowieso auch irgendwann gar nicht mehr riecht, ne? Weil sie einfach den ganzen Tag damit umgeben ist. Irgendwann stumpfen ja die Riechzellen so ab und sagen, okay, wir senden jetzt keine weiteren Reize mehr, weil das ist jetzt einfach der Geruch, ne? Es langt, Und für alle anderen ist das klar.
Ja, wenn du sagst, ist gut für Hunde, hat denn ein Hund das auch gesagt, dass er das besonders gut findet?
Ja, natürlich. Also Fefe von Domenico hat natürlich direkt gesagt, das ist ein total, also Herrchen.
Dafür
das
steht
ist
er super. Mit seinem Namen.
Das ist super. Dafür steht er, er ist auch in der Werbung, wird er auch richtig platziert, ne, mit Fotoshooting und allem. Also für Fefe ist das natürlich total geil. So, ich weiß auch nicht, ob er sich genau diesen Duft Satz von Ilang Ilang, Moschus und Sandelholz angeguckt hat. Ich habe auch überlegt, weil Moschus, habe ich auch nochmal geguckt, ist ja auch ein ziemlich bekannter Duft so, ne?
Ist das nicht irgendwie sexual Hormon von Moschusochsen?
Moschushirsch, genau. Also es ist ein Lockstoff. Lockstoff aus dem Tierreich, der kommt ursprünglich aus der Sexualdrüse von Moschushirschen. Mm. Und wenn ich mir jetzt überlege, das ist ja da auch eine Art Pheromon so, ne? Ich meine, Hunde brauchen das Riechorgan ja nicht nur, um zu gucken, gibt es hier was zu fressen oder nicht, sondern das hat für die ja auch eine soziale Komponente. Also wenn du mit dem Hund Gassi gehst, ne, und der schnuppert so durch die Gegend, denkst du, ah, guck mal, hier war vor einer Stunde der Nachbarhund Hasso, keine Ahnung, ne? Die riechen sich ja, ne? Also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt seinen Hund mit diesem Ilang Ilang Moschuszeug irgendwie so zusprüht, dann ist es ja für uns, als würde man jemanden treffen, der sich gerade das Gesicht hat operieren lassen und du erkennst die Person einfach gar nicht mehr, oder?
Stimmt.
Also dann denkt sich so, hä, ist das jetzt Hasso von nebenan oder ist das irgendein horny Moschushirsch? Das denkt sich doch der Nachbarhund dann, wenn er Fefe trifft, oder? Weil er irgendwie total verwirrt ist, so, warum riecht er denn jetzt auf einmal so?
Wahrscheinlich.
Also ich finde es, ich weiß nicht. Es kann ja
also
sein,
aus wissenschaftlicher Perspektive ausmacht, kritisch das Ganze. Hm?
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch, vielleicht unterschätze ich jetzt gerade auch oder die anderen Tierärztinnen. Also anscheinend gibt es da ja so, gibt es ja keinen wirklichen Konsens. Ne? Also die einen sagen, es ist nicht so schlimm, die anderen sagen, es ist eine Katastrophe. Vielleicht ist es ja für die Hunde so, okay, hier riecht es jetzt nach Ilang Ilang, aber mein Riechorgan ist gut genug, um das jetzt einfach auszublenden und zu sagen, ja, die Duftnote ist jetzt nicht interessant, die muss ich nicht weiter beachten. Kann ja sein, aber ich denke ehrlich gesagt, so, wenn du den Geruch von deinem Hund nicht erträgst, dann hol dir vielleicht einfach keinen Hund. Das ist so meine Message, die ich daraus ziehe.
Du bist nicht so der Hunde-Fan, ne?
Hä, ich liebe Hunde. Wieso? Wieso denkst du das?
Holt euch einfach keinen Hund.
Nee, ich denke mir einfach, man soll sich keinen Hund tragen, weil es gibt ja die bescheuertsten Sachen. Kennst du zum Beispiel diese Rear Gear Sticker für Hunde?
Ah, ja, warte mal.
Das ist so ein Sticker, den du auf den Anus von deinem Hund draufkleben kannst, dir unangenehm, oder von deiner Katze, ist auch egal, von deinem Haustier, wenn du nicht die ganze Zeit, wenn dir das unangenehm ist, die ganze Zeit dieses Körperteil deines Haustiers zu sehen. Und dann denke ich so, wieso? Wieso?
Ja, stimmt.
Deswegen, ich würde sagen, die Diskussion sollte man einfach lassen. So, lass es mit dem Parfüm einfach. Also bevor man sich nicht sicher ist, ob der Hund Ilang Ilang und Sandelholz geil findet, lass ihm doch einfach seine Lieblingsgerüche. Totes Eichhörnchen, Garbage oder andere Hundekacke.
Wurstwasser.
Ja, Wurstwasser. Das wäre wahrscheinlich das beste Parfüm gewesen, ja.
Ich blicke ja mit leichter Sorge, dennoch interessiert, in die USA auf den anstehenden Präsidentschaftswahlkampf und habe da jetzt eine Studie gelesen, die mich massiv beunruhigt, denn was wir moralisch wichtig finden oder auch nicht, ist abhängig von der Jahreszeit. Und unsere moralischen Vorstellungen, unser moralischer Kompass beeinflusst auch, was und wen wir wählen. Pass auf. Also, die Studie hat herausgefunden, dass sich moralische Werte innerhalb eines Jahres verändern. Bisher ist man hauptsächlich davon ausgegangen, dass sich Werte im Alter eher verändern. Was sind moralische Werte? Sowas wie Loyalität, Respekt vor Vorgesetzten,
Respekt vom Alter.
Ja, genau. Gerechtigkeit bei Ressourcen, Nettigkeit, Fairness, Achtsamkeit, ne, Diskretion, sowas. Mhm. Und bisher dachte man, es verändert sich vor allem mit dem Alter. Also wenn wir jünger sind, finden wir andere wichtig, als wenn wir alt sind. Aber die Forschenden haben gezeigt, im Frühjahr und Herbst waren zum Beispiel die Versuchspersonen, die haben ein relativ großes Panel gehabt, moralisch strenger, also moralisch etwas konservativer. Und ich finde, das ist ein total spannendes, so kulturwissenschaftlich, soziologisches, ethisches Thema. Vor allem eben, wenn man sich überlegt, zu welcher Jahreszeit bei uns wichtige Entscheidungen getroffen werden und auch von der Gesellschaft wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das waren jetzt englischsprachige Versuchspersonen, hat die University of British Columbia gemacht, eine sehr große Befragung, 250.000 Leute sind da eingeflossen, über 10 Jahre, also konnten auch wirklich Jahr für Jahr sich das anschauen, wie verändert sich das, was die Leute wichtig finden. Und was man schon mal zusammennehmen kann, ist wirklich, es gibt konservative Werte wie Loyalität, Respekt vor dem Alter oder vor der Autorität und die steigen und fallen zusammen übers Jahr.
Ach wirklich?
Und im Frühjahr und Herbst sind die stark und wenn es besonders kalt und besonders warm ist im Sommer, dann fallen diese eher konservativen Werte. Bei den liberalen Werten, sowas wie Progressivität, Fairness oder auch sich um andere zu kümmern, da ist dieses Abfallen und Ansteigen ein bisschen weniger, aber man kann schon sagen, dass diese liberaleren moralischen Werte im Sommer und Winter wichtiger sind. Und das, ne, wir erinnern uns, sind die Jahreszeiten, wo die Konservativen niedriger sind. So, was kann man jetzt daraus schlussfolgern? Konservative könnten einen kleinen Boost bei Wahlen haben, die im November sind.
Die im November sind, ja.
Ja. Und wer hat Wahlen im November? Englischsprachige Menschen in Amerika.
Ja.
Ja. Wäre vielleicht die gesamte amerikanische Geschichte anders verlaufen, wenn die Wahlen im Sommer wären oder im tiefsten Winter?
Hey, das ist ja das völlig abgefahren. Also irgendwie, ich dachte erst, es wäre, also es ist tatsächlich Frühjahr und Herbst.
Ja.
Und im Vergleich dazu dann Sommer und Winter, ja? Also
ja.
Es ist nicht irgendwie am Anfang des Jahres, wie zum Beispiel, wenn ich mir Vorsätze nehme, wie ich esse jetzt weniger Schokolade und dann irgendwann im Sommer ist wieder so, ach scheißegal, ich esse so viel ich will. Ja. Damit hat es nichts zu tun. Das scheint ja, klingt ja auch so ein bisschen nach, es ist abhängig von der Temperatur.
Ja, also es ist auf jeden Fall halt eine Korrelation irgendwie, die sie jetzt gefunden haben. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, dass es jetzt auf die USA bezogen, kann man das so sagen. Es wäre jetzt natürlich sehr interessant, aber zu sehen, wie unterscheiden sich denn Florida und Alaska?
Ja,
Florida
genau.
Ist ja eigentlich immer recht warm, Alaska immer recht kalt. Haben sie natürlich nicht genau untersucht.
Da war nicht genug Geld wieder da für die Forschung.
Wahrscheinlich.
Genau.
Was sie aber angeguckt haben, ist Variation Kanada und Australien. Australien ist ja auch etwas konstanter in der Temperatur als Kanada. Kanada hatte eine größere Variation in dem Steigen und Fallen von moralischen Werten als Australien. Aber halt auch nicht wieder so richtig gesicherte Ergebnisse, weil es deutlich weniger Teilnehmende waren. Aber also wirklich, nochmal zurück zur Politik. Mich treibt das wirklich um. Was passiert in Ländern, manchmal gibt es ja Präsidenten oder irgendwie Premierministerinnen, die selbst entscheiden können, wann Wahlen sind. Muss man das jetzt mit einbeziehen? Wie warm es ist? Was für Temperatur es hat? Was gerade so der Monat ist? Oder also es gibt ja auch ganz andere Dinge, wo man drauf achten könnte. Zum Beispiel Gerichtsprozesse. Urteilen Richterinnen und Richter zu gewissen Jahreszeiten strenger oder weniger streng? Sind die irgendwie lax im Winter? Also ich finde, das ist wirklich diese Studie. die hat was losgeschrieben.
Ich finde das auch sehr gruselig.
Da muss man reingehen.
Ich finde das auch sehr gruselig. Aber ich meine, im Endeffekt werden Menschen ja ständig durch irgendwas und auch menschliche Werte.
Ja, das stimmt.
Also tut mir leid, Leute, aber seid doch alle mal ehrlich zueinander. Ne? Also irgendwie, morgens ist man immer anders drauf als abends, würde ich mal sagen. Deswegen wird alles irgendwie beeinflusst. Mhm. Aber dass man tatsächlich dann, das ist ja was, was man auch wirklich steuern könnte dann. So, ne? Mhm. Genauso wie Wahlwerbung und ja. Ist es denn so in den USA, dass es immer im Herbst ist? Weißt du das?
Meines Wissens immer im November. Ich bin jetzt keine Amerikanistin. Warum Wahlen USA November? Fragen wir mal die große Bekannte.
Naja, es macht ja Sinn. Also wenn man sich da keinen Gedanken drum macht, dann macht es ja schon Sinn, dass irgendwie so eine Periode einfach immer ist. Ne? Dass ja. es dann immer zur selben Zeit ist.
Ja, ja, das stimmt schon. Ich werde mich da mal reinlesen. Warum? Das ist es ja immer irgendwie, warte mal, es ist immer im November. Warum eigentlich? Warum ist es bei uns immer im September?
Bei uns ist, wollte ich mich gerade sagen, bei uns ist es ja auch immer im Herbst. Ne? Und wir sind ja ähnliche Breiten gerade, sage ich jetzt mal. Bei uns sind die, naja, nicht so ganz, aber bei uns ist auf jeden Fall auch ein krasser Unterschied zwischen den Jahreszeiten. So. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also ich werde, also wenn es um meine Werte geht, da werde ich auch ein bisschen laxer, wenn mir zu heiß ist oder zu kalt. So, dann ist mir eigentlich egal. Mir werden schnell Dinge egal, wenn mir zu warm ist oder zu kalt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich will einfach meine ja, Ruhe.
Das stimmt. Lass mich in Ruhe.
Eine schöne Betriebstemperatur haben und wenn dann irgendwas, ja, dann ist es mir auch eigentlich scheißegal.
Ja, damit, Leute, hoffen wir, ihr seid auf eurer Betriebstemperatur jetzt angekommen mit Fakt ab im Ohr und genießt das warme oder weniger warme Wetter, je nachdem, wo ihr in Deutschland seid. Das ist ja wirklich gerade sehr, sehr unterschiedlich. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier im wohlig warmen Fakt ab Studio oder auch, wenn ihr wollt, wohlig gekühlten Fakt ab Studio.
Ja, genau. Ja. Überall, wo die Moral halt befestigt ist.
Ciao.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee? Christoph König.
Die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt beeindrucken uns.
Emotional hat es sich angefühlt wie ein Spiel um Leben und Tod.
Sie sind erfolgreich.
Ja! Ja! Ja!
Wir haben es geschafft!
Bruno, das ist so krass!
Und sie verändern die Welt?
Kann ich bitte das Mikro haben?
Das ist Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste. Aber wusstet ihr auch, dass er die Menschen in seinem Land in Zeiten des Bürgerkriegs wieder näher zueinander geführt hat?
Ich wusste, dass wir viele Menschen zusammenbringen konnten. Viel mehr als Politiker.
Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivorer zusammen leben und zusammen spielen können. Für dasselbe Ziel. Bitte, legt die Waffen nieder.
Und ihr kennt bestimmt
Billie Jean King.
Eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, die für Gleichberechtigung von Frauen im Tennis-Profisport gekämpft hat. Neben und auf dem Court. Ihr vielleicht wichtigstes Match aber spielt sie gegen einen Mann. Gegen Bobby Riggs.
Ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Es darf nicht passieren. Ich darf nicht verlieren, sonst...
Hier kommt Magic. Magic Johnson. Eine Basketball-Legende aus den USA. Und HIV-positiv.
I will now become a spokesman for the HIV virus, because I want people and young people to realize that they can practice safe sex.
Bevor er seine Diagnose mit der Welt geteilt hat, dachten viele Leute, sie würden niemanden kennen, der HIV hat. Aber jeder kennt Irvin Johnson. Und jetzt kennt jeder jemanden, der HIV hat.
Magic Johnson, Billie Jean King, Didier Drogba haben die Welt verändert. Aber wie genau haben sie das geschafft? Wie sind sie zu absoluten Ausnahmesportlerinnen und Sportlern geworden? Und was hat sie motiviert, nicht nur für Veränderungen in der Sportwelt zu kämpfen, sondern in der gesamten Gesellschaft? Ihre und noch weitere Geschichten hört ihr jetzt im neuen Sportschau-Podcast Changemakers – Wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
So fühlt sich also Revolution an.